Ja, ich glaube, du kannst dich auch noch daran erinnern, dass die ersten Glukoseauswertprogramme mit einer Arztversion und mit einer Patientenversion, die unterschiedliche Dinge gesehen haben, ausgestattet waren. Darüber würde man heute lachen. Heute sehen Menschen mit Diabetes, die Nutzer und die Ärzte, Diabetesberater, genau dieselbe Oberfläche. Es hat sich in den letzten Jahren schon gezeigt, dass Menschen mit Diabetes einfach autonomer werden, dass sie Dinge selbst in die Hand nehmen können.
Willkommen zum Tech-Update von O-Ton Diabetologie. Hier erfahren Sie alles zum Thema Diabetestechnologie von und für ExpertInnen. Mit uns bleiben Sie up to date und verpassen keinen Technologietrend.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie Tech Update, dem Podcast der Metrics Deutschland für alle, die sich für den technologischen Fortschritt in der Diabetologie interessieren und für seine ganz konkrete Umsetzung im Alltag. In der letzten Folge schon haben wir einen Blick geworfen auf die Sicht der Diabetologinnen und Diabetologen sowie die Diabetesberaterinnen auf den aktuellen DT-Report 2025. Und heute wechseln wir die Perspektive. Was denken denn die Menschen mit Diabetes selbst über Technologisierung und Digitalisierung? Und wie nutzen sie Diabetestechnologie im Alltag? Und wie erleben sie die Zusammenarbeit mit ihrem Behandlungsteam? Darüber sprechen wir mit den beiden Herausgebern des DT-Reports 2025. Willkommen zurück, Professor Bernd Kulzer und Professor Lutz Heinemann von der Diateam GmbH.
Hallo Günther.
Guten Morgen.
Bernd, wir starten direkt mit der Teilnehmerstruktur. Wie viele Menschen denn haben mit Diabetes am DT-Report 2025 teilgenommen und sagen wir, welche Diabetestypen sind vertreten und so weiter? Kannst du uns ein paar Sätze dazu sagen, bitte?
Ja, überragend viele haben teilgenommen, 2515, um es genau zu sagen. Die meisten kommen aus Deutschland mit 84% und wir haben ebenso Menschen mit Diabetes in der Schweiz und in Österreich befragt. Die allermeisten hatten oder die geantwortet hatten, die haben einen Typ-1-Diabetes, nämlich 72%, 18% haben einen Typ-2-Diabetes und 6% haben Eltern für ihre Kinder mit Diabetes geantwortet. So im Durchschnitt waren die Teilnehmer bei Typ 1 Diabetes 42 Jahre alt, bei Typ 2 65 und die Kinder waren im Durchschnitt 11 Jahre. Was auch interessant ist, ist, dass dadurch, dass wir so viele Menschen mit Typ 1 Diabetes haben, die an der Umfrage teilgenommen haben, was in der Natur der Sache liegt, weil die Technologien im Bereich Typ-1-Diabetes sehr viel weiter verbreitet sind, die allermeisten eben eine Insulintherapie haben.
Wunderbar, interessant. Lutz, wir erreichen dich an diesem frühen Montagmorgen im Wohnmobil. Herzlichen Dank, dass du teilgenommen hast, trotz allem, trotz der Umstände. Was sagen denn die Befragten über ihre aktuelle Blutzuckereinstellung? Gibt es denn zum Beispiel Unterschiede, kann man denn vielleicht sagen, je nachdem, welche Technologie eingesetzt wird, umso besser oder anders oder schlechter ist die Blutzuckereinstellung?
Ich weiß nicht, ob der Bernd jetzt aktuell dazu was sagen kann. Bernd, ich habe in den immerhin 240 Folien, die wir zum aktuellen Stand der Auswertung haben, ehrlich gesagt so eine Analyse nicht finden können, Bernd. Denn an sich finde ich eine sehr gute und interessante Idee. Also wir können Aussagen treffen zu der Anzahl von Hypo- und Hyperglykämien beziehungsweise Ketoazidosen, die dabei auftreten, die ja trotz Einsatz der Technik immer noch auch bei diesen sehr motivierten Patienten auftreten. Also wenn wir uns erstmal zu Hypoglykämien sich die Sachen angucken. Und wir fokussieren hier jetzt nicht nur auf die Patienten aus Deutschland, sondern sehr wohl auch auf die aus Österreich und der Schweiz. Dann wird das immer noch bei 5% der Patienten so in den letzten 12 Monaten angegeben, dass sie die hatten. Und es treten auch immer noch Ketoazidosen aus. Bernd, kannst du die Frage von Günther besser beantworten als ich?
Ja, die meisten Teilnehmer waren recht gut eingestellt. Der Mittelwert liegt bei dem HbA1-Wert bei 6,9. Aber wir haben natürlich durch die Größe der Stichprobe Menschen, die ganz sehr gute Blutzucker- oder Glukosewerte haben. Unter 5,5 gibt es sogar einige, aber einige haben natürlich auch einen HbA1-Wert über 10. Also durch die Größe der Stichprobe haben wir eigentlich alle Zellen besetzt, von sehr gut eingestellt bis, naja, verbesserungswürdig.
Aber was ich in dem Zusammenhang auch nochmal interessant fand, Bernd, ist, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen doch noch angeben, Folgeerkrankungen zu haben, dann ist das immerhin so 25% plus bei Patienten mit Typ 1 Diabetes und bei Patienten mit Typ 2 Diabetes sogar noch höher. Also wir haben ja gesehen, dass durch die Verbesserung der Therapie in den letzten Jahrzehnten die Menge an Folgeerkrankungen insgesamt deutlich zurückgegangen ist, aber sie ist eben immer noch da.
Gleiches gilt für die diabetesbezogenen Belastungen. Hier gibt es doch sehr viele Menschen, die sich als sehr belastet aufgrund des Diabetes beschreiben.
Bernd, kannst du vielleicht sagen, welche Technologien Menschen mit Diabetes denn, die teilgenommen haben, konkret welche Technologie einsetzen? Wie viele nutzen CGM, AID, Insulinpumpe, Smartpens?
Also da wir eine sehr technikaffine Gruppe haben, haben die allermeisten tatsächlich ein CGM-System genutzt. Auch immerhin fast 60% oder über 60% der Menschen mit Typ-2-Diabetes, was über dem Durchschnitt in Deutschland liegt. Und die AIDM-Systeme, die haben in Deutschland immerhin schon 77% der Kinder mit Diabetes genutzt und die Hälfte aller Menschen mit Typ-1-Diabetes naturgemäß keiner bzw. 1% aller Menschen mit Typ-2-Diabetes.
Konnte man denn sehen, ihr beiden, je nachdem wie alt jemand ist, umso mehr Technologie setzt er ein?
Ganz eindeutig sind die Trendsetzer in Richtung Diabetestechnologien Kinder mit Diabetes. Hier werden die Technologien ja fast standardmäßig direkt nach der Manifestation auch eingesetzt, während bei Typ 1 Diabetes meiner Erfahrung nach, das zeigen die Daten der früheren DT-Reports, erst die, die sowieso schon eine Pumpe hatten, auf eine AID umgestellt werden und so langsam jetzt auch die mit einer ICT auf eine AID, von einem AID-System umgestellt werden.
Aber Bernd, passend zu den Ergebnissen, die wir gesehen haben bei den Behandlern, sieht man hier auch, wenn man sich die Smartpens anschaut, dass wir da immer noch relativ wenig Nutzer haben, also auch von der Patientenseite natürlich her betrachtet. Mit anderen Worten, wir reden in Deutschland über 10-15% der Patienten, die nutzen, angeben, solche Geräte zu nutzen, die in einem gewissen Sinne auch additiv sind zu den AID-Systemen.
Gibt es denn mal zwischengefragt von euch beiden Erfahrungen, Länder, in denen Smartpens eine deutlich höhere Verbreitung haben?
Spanien, ganz interessanterweise. Das hat wahrscheinlich was mit dem Erstattungssystem zu tun. Wir haben jetzt erste Ergebnisse des DT-Reports aus Spanien und dort war die Zahl der Smartpens, die eingesetzt werden, leicht höher, aber immer noch in einem relativ niedrigen Bereich.
Bernd, wenn wir vielleicht auch nochmal kurz zurückgehen mit den AID-Systemen, man könnte sich ja auch fragen, so warum gibt es immer noch Patienten, die keine AID-Systeme nutzen? Und wir haben ja Gott sei Dank, und das ist ja wirklich mal ein anderer Einblick, auch Informationen von den Patienten bekommen, warum die mit den AID-Systemen nicht gut zurechtkommen. Auch da gibt es ja teilweise interessante Unterschiede zwischen dem, was die Behandler uns sagen, beziehungsweise was die Patienten berichten. Also ein Hauptrenner, muss man sagen, ganz egal von wem, sind immer technische Probleme, mit anderen Worten Verbindungsprobleme. Also da gibt's noch Bedarf. Die Menge an Alarmen ist immer noch auch ein Hauptthema. Wo große Unterschiede sind, interessanterweise glauben die Ärzte und auch die Beraterinnen, dass die unerfüllten Erwartungen häufiger ein Grund sind, warum die Menschen mit dem AID-System nicht zurückkommen, als die Nutzer selber. Ein klares Thema ist auch, wird auch wiederum von den Ärzten höher eingeschätzt als von den Behandlern höher eingeschätzt als für den Patienten, dass diese Schwierigkeiten haben, die Kontrolle an das AID-System abzugeben. Solche Unterschiede gibt es dann eben auch bei der Schulung und bei der Überforderung durch die Therapie. Also da finde ich, macht auch der Vergleich zwischen Patienten und den Behandlern einen interessanten anderen Eindruck.
Wie erklärst du dir denn die Unterschiede, Lutz?
Ja, also ich denke, vielleicht müssten wir da auch nochmal genauer auswerten, ob die Diabetesberaterinnen, sind ja fast überwiegend Frauen, beziehungsweise die Behandler, also die Ärzte, ob die auch die gleiche Unterschiede haben da in Verhältnis zu den Patienten. Denn die Ärzte sind vielleicht ein bisschen nicht so an der Alltag der Patienten dran.
Lutz, wenn ich da nochmal einhaken darf, wie stehen denn die Patienten generell zur Digitalisierung und zur Technologisierung in der Diabetologie? Wird das denn allgemein wahrgenommen als Hoffnungsträger? Ihr habt ja auch abgefragt, diabetesbezogene Belastungen durch Diabetestechnologie. Was kam da raus?
Also wenn wir erstmal noch bei der Einstellung zur Digitalisierung bleiben, dann sind ganz klar 89-90% der Patienten positiv. Es gibt dann so, ich sag mal, Größenordnung 10%, die neutral sind. Und es sind ganz wenige Patienten, so 1-2%, die da negativ sind. Das kann man natürlich auch sich für die verschiedenen Diabetestypen sich angucken, aber die Zahlen sind dann mehr oder weniger vergleichbar. Also da gibt's kaum Unterschiede. Oder hast du da andere Sachen gesehen, Bernd?
Nee, das ist tatsächlich so, dass diese Zahlen doch recht gut vergleichbar sind. Ja.
Und dann zu den Belastungen, diese diabetesbezogenen Belastungen, was wurde da genannt und wie verbreitet ist das durch Diabetestechnologie?
Also die überwiegende Zahl der Patienten sagen, dass durch die Diabetestechnologien tatsächlich der Stress mit Diabetes reduziert wird und dass so diese Sachen, die einem im Alltag belasten, durch Technologien weniger werden. Das sagen etwa 77% der Eltern und auch immerhin 65% der Menschen mit Typ-2-Diabetes. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass Diabetestechnologien auch zu neuen Belastungen führen. Das bestätigen 35% der Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes, 30% aller Menschen mit Typ-1-Diabetes und 24% aller Menschen mit Typ-2-Diabetes. Also das Bild muss man sich so anschauen. Diabetestechnologien reduzieren Belastungen, führen aber gleichzeitig zu neuen Belastungen.
Lutz, ein weiterer spannender Punkt, ihr habt es schon so im Nebensatz auch erwähnt gehabt. Wie erleben denn die Menschen mit Diabetes die Zusammenarbeit mit ihrem Diabetes-Team und passen jetzt das, was wir heute besprechen, nämlich die Einstellungen und das Technologieverständnis der Menschen mit Diabetes selbst auch zusammen mit dem, was wir letztes Mal besprochen haben, mit den Einstellungen der Diabetes-Teams, der Beraterin, der Ärztinnen und Ärzte?
Ja, wir haben ja da auch hingeguckt und wenn man sich da die Auswirkungen zum Beispiel von den AED-Systemen anguckt, wie die Patienten das wahrnehmen, dann ist schon klar, dass diese AED-Systeme dazu führen, und das ist am häufigsten angegeben, dass sie autonomer werden. Sie sehen allerdings auch, dass sie einen erhöhten Schulungsaufwand haben. Eine Sorge, die sie haben, ist, dass sie weniger Kontakt zum Diabetes-Team haben. Die Patienten haben nicht das Gefühl, dass sie damit nicht zurechtkommen. Also das sind wenige Patienten, die da Sorgen haben. Oder dass auch die Therapie riskanter wird. Und überhaupt keine Sorgen haben sie, und das ist vielleicht eine wichtige Message an die Diabetes-Teams, dass sie überflüssig werden, die Teams. Das hat praktisch kein Patient als Sorge gehabt.
Ist denn eine solche Sorge auch teilweise berechtigt, dass man durch die Technologie weniger mit seinem Behandlungsteam zu tun hat? Wie schätzt ihr das ein?
Nein, ich glaube, man muss es anders sehen, Günther. Also ich denke, auf der einen Seite werden durch zum Beispiel AED-Systeme ganz viele Dinge abgenommen. Viele der kleinen Entscheidungen im Alltag wird durch die Technik sehr gut gehandhabt. Aber die Behandlerteams haben jetzt auch mehr Zeit, dann sich auf Probleme, auf schwierige Situationen, Extremsituationen zu kümmern, Krankheiten, Sport und so weiter. Also ich glaube, dass der Fokus in der Betreuung, in den Gesprächen sich verschiebt.
Vielleicht ist es aber auch so, dass sich die Frequenz der Arztbesuche verändern wird. Auf dem ATDD in Amsterdam, einem internationalen Kongress zu Diabetestechnologien, hat eine dänische Kollegin ein System vorgestellt, wonach Menschen mit Typ 1 und AED-Systemen primär telemedizinisch behandelt werden. Das bedeutet, dass in Abhängigkeit davon, wie gut das System läuft, man entweder quartalsweise, wie bisher auch, in das Diabeteszentrum kommt. Aber wenn es gut läuft, die normalen Blutabnahmen beim Hausarzt erfolgen und eine Besprechung der Glukosewerte in Abhängigkeit von dem Wunsch des Patienten nur einmal im Jahr oder sogar in Ausnahmefällen nur alle 2 Jahre passiert. Das heißt, hier sehen wir ganz klar, dass sich mit AED-Systemen auch vielleicht die Behandlungsfrequenz verändern kann.
Was ich noch interessant fand, Bernd, war, dass wir auch Informationen bekommen haben, welche Unterstützung die Patienten sich durch die Hersteller wünschen würden. Also in Reflexion klar auch zu dem, was wir gerade gesagt haben, was sind die Probleme, wünschen sich die Patienten mit 69% am häufigsten eine 24-Stunden-Hotline bei technischen Fragen oder Problemen. Das ist wirklich ein Thema. Wir wissen, dass die Patienten eingewiesen werden, also eine technische Einweisung in die AED-Systeme bekommen. Aber das ist natürlich vermutlich auch eine Menge Informationen, die da in kurzer Zeit ankommt. Und da ist immer noch mit 57% der Wunsch da. Aber eben, was ich gerade auch gesagt habe, ja, dass der spezifische Situation, wie soll man dann das AED-System nutzen, wenn man auch verschiedene AED-Systeme, und auch dazu können wir aus Grund unserer Befragung hier Sachen sagen, denn es gibt AED-Systeme, die jetzt rein bildlich gesprochen zum Beispiel bei Sport besser sind, das eine als das andere. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass die Patienten auch Informationen zur Funktionsweise des Algorithmus haben wollen. Vielleicht ein bisschen mit dem, was ich gerade angesprochen habe, Sport zum Beispiel oder so. Aber ich glaube, so richtig einsteigen werden die Patienten in die Algorithmen nicht. Also da gibt es schon auch klare Wünsche von den Patienten an die Hersteller.
Gibt es denn neben der zum Beispiel 24/7, neben der Hotline, wo ich jetzt beispielsweise davon ausgehe, dass das doch einige auch anbieten, aber also wenn das jetzt jemand hört, der wird sagen, haben wir doch. Vielleicht. Aber ja, klar, wenn das formuliert wird als Wunsch, dann scheint es da Lücken zu geben. Aber gibt es denn weitere Verbesserungsvorschläge, die gemacht worden sind in eurer Umfrage, in eurer Arbeit im DT-Report für die Betreuung der Menschen mit Diabetes, die ihr noch benennen könnt?
Also ich glaube, eine Sache, wo sich Ärzte und Menschen mit Diabetes sehr uneinig sind, ist in der Bewertung von Diabetes-Apps. Menschen mit Diabetes gehen damit sehr viel selbstverständlicher um, laden sich die runter, sehen eine viel größere Bedeutung in Diabetes-Apps oder auch DIGAs, also digitalen Gesundheitsanwendungen, als Ärzte. Und wo man ebenfalls einen großen Unterschied sehen kann, ist in der Bedeutung der Videoschulung. Also das ist tatsächlich so, dass da die Ärzte und auch Diabetesberater eher noch zurückhaltender sind, während die Menschen mit Diabetes tatsächlich einen klaren Wunsch äußern, dass eben neben der traditionellen Schulung auch Online-Videoschulungen angeboten werden. Und wir haben sie direkt konkret gefragt, wenn sie die Wahl hätten zwischen einer Präsenzschulung im herkömmlichen Sinne und einer Online-Schulung, dann war das so, dass rund 40% sich für eine Online-Videoschulung entscheiden würden, und 60% für eine Schulung in Präsenz, was bedeutet, dass nicht wenige Menschen gerne hätten, dass ihre Praxis eben auch eine Online-Videoschulung anbietet.
Ja, genau, da sehe ich dann eben auch, wenn man die anderen Zahlen sich anguckt, wie häufig sie denn wirklich daran teilnehmen, dann ist das ja eher selten. Mit anderen Worten, da gibt es den Bedarf, den Wunsch, die Umsetzung in der Praxis scheint andere zu sein.
Wenn ich nochmal auf das Thema Smart Pens zurückkommen darf, welche Barrieren könnt ihr denn konkret benennen nach dem DT-Report 2025? Was sind Barrieren für die Nutzung der Smart Pens, die Betroffene benennen?
Also ich glaube, ein Grund dafür, dass die Smart Pens so wenig bisher in Deutschland verwendet werden, ist, dass es bisher noch keine gute Interoperabilität gibt. Das heißt, dass die Daten automatisch auch in die Auswertprogramme der Glucose-Software-Programme auch integriert werden. Das heißt, sehr viele Menschen haben das Gefühl, dass es ihnen keinen großen Mehrwert gibt, wenn sie einen Smart Pen benutzen.
Das Interessante ist ja, dass also in Deutschland insbesondere es praktisch eine Firma ist, die weitgehend den Pen, Smart Pen-Bereich abdeckt. Es gibt eine andere Firma, die mit einem, sag mal, wirklich ein Smart Pen versucht, da mehr zu bewegen. Aber bisher ist das eben so ein Bereich, der nicht so richtig brummt, sage ich mal. Wobei ich sagen muss, ich sehe Klar, die Kostenseite ist immer ein wichtiger Aspekt. Und wenn man mehrere Apps braucht, wenn man verschiedene Insuline verwendet, wird das Leben auch nicht einfacher. Trotzdem denke ich, dass diese Option für eine Reihe von Patienten, die eben keine AID-Systeme oder komplexere Insulinpumpen verwenden wollen, das schon eine interessante Option ist, die so eine Lücke schließt, weil da eben plötzlich ja Informationen auch kommen zu dem, was denn in der Praxis an Insulintherapie passiert. Also ich denke, das ist etwas, was in den nächsten Jahren noch kommen wird.
Lutz, kannst du es noch mal ein bisschen konkreter machen? Wer wäre denn die Zielgruppe von SmartPens in deinen Augen in Deutschland zum Beispiel?
Also ich denke, dass es eben ja auch immer noch Patienten mit Typ 1 Diabetes gibt, die kein AID-System nutzen wollen. Wir hatten ja vorhin schon auch gesagt, dass eine Reihe von Patienten 5-6%, die auch mit dem AID-System anfangen, davon wieder weggehen, weil es eben auch eine ganze Reihe von Geräten sind, die man immer am Körper tragen muss, wo vielleicht auch die Erwartungen zu hoch sind und so weiter. Also es gibt auch Patienten mit Typ 1 Diabetes, wo SmartPens hilfreich sein können. Es gibt aber dann natürlich auch eine große Gruppe von Patienten mit Typ 2 Diabetes, die eine Insulintherapie durchführen, wo ich denke, dass die davon profitieren können, wenn sie mehr Informationen darüber bekommen, wann habe ich denn wie viel Insulin gespritzt? Wann habe ich es vielleicht auch zum Beispiel mal vergessen? Also solche Informationen, die im Prinzip verfügbar sind, dass man die sich besser gemeinsam auch mit dem Behandlungsteam angucken kann, wenn man SmartPens verwendet.
Für beide vielleicht abschließend so Take-Home-Message. Was würdet ihr denn den Menschen, die uns heute zugehört haben, mitgeben wollen? Also Diabetes-Teams zum Beispiel. Lutz, aus deiner Sicht, welche Trends zeichnen sich denn aus Patientensicht ab? Und welche Erkenntnisse sollten sich Behandlungsteams, Diabetesberaterin, Ärztin, Arzt unbedingt mitnehmen?
Also ich bin davon beeindruckt, das ist natürlich auch die Leute, die so eine Befragen hier mitmachen, das sind auch die Interessierten. Aber wenn man sich da die Ergebnisse anguckt, die Leute antworten doch sehr informiert, sehr differenziert auf die verschiedenen Fragen, die wir ihnen stellen. Und das sind ja eine ganze Reihe Fragen, die du antworten. Also die Patienten sehen für sich in der Verwendung der Diabetestechnologie eine erhebliche Hilfe im Alltag mit ihrer Erkrankung umzugehen, auch eben eine Reduktion von Belastungen zu bekommen und so. Also da ist durch die Technologie den zunehmenden Einsatz in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch ausgesprochen viel passiert. Und ich denke, das hilft den Patienten, aber damit auch den Teams im Endeffekt wirklich.
Ich bin sehr überrascht, wie positiv die Einstellung von Menschen mit Diabetes zur Digitalisierung ist. Es gibt also fast niemanden, der dieser negativ gegenübersteht. Und wenn man dann die Vergleiche sich anschaut zwischen den Einstellungen, Erwartungen, Bedürfnissen, Wünschen von Menschen mit Diabetes im Vergleich zu Ärzten und Diabetesberatern, da kommt fast immer dasselbe Bild heraus, dass die Erwartungen, die Wünsche der Menschen mit Diabetes sogar noch über denen ist, von Ärzten und Diabetesberaterinnen, anders ausgedrückte, die Menschen mit Diabetes haben eine noch positivere Einstellung, haben noch mehr Erwartungen, haben noch eine positivere Erwartung, was die Zukunft anschaut für Diabetestechnologien im Vergleich zu den Healthcare Professionals.
Drückt sich da vielleicht doch nochmal die allerletzte Anmerkung von mir, drückt sich da vielleicht auch so ein gewisser Zeitgeist, das ist nicht das richtige Wort, Zeitgeist aus, dass die Menschen heutzutage echte Teilhabe an ihrer eigenen Versorgung, am Versorgungsprozess haben möchten? Wie ist da eure Einschätzung?
Ich glaube schon, dass Diabetestechnologien zu dem führen, was man immer als Selbstmanagement oder Empowerment bezeichnet, dass Menschen immer mehr in die Lage versetzt werden, selbstständig ihre Therapie zu managen. Und ich glaube, dass da Technologien eine absolut tolle Hilfe dafür sind.
Ja, vielleicht Bernd, auch in so einem partnerschaftlichen Sinne mehr, dass man gemeinsam vor dem Monitor sitzt in der Praxis und auf die Daten schaut und sagt, ah, dies und das und jenes und da kann ich noch das machen und so weiter. Also das viele Dinge heute sehr viel transparenter sind, als sie früher waren, wo dann eben doch, ach, was waren da und so weiter. Also diese mehr an Visualisierung auch den beiden Gruppen, also den Nutzern selber wie auch den Behandlern hilft, die Dinge geeignet zu verstehen und damit auch entsprechende weitere Schritte in die Zukunft blickend umzusetzen.
Ja, ich glaube, du kannst dich auch noch daran erinnern, dass die ersten Glukoseauswertprogramme mit einer Arztversion und mit einer Patientenversion, die unterschiedliche Dinge gesehen haben, ausgestattet waren. Darüber würde man heute lachen. Heute sehen Menschen mit Diabetes, die Nutzer und die Ärzte, Diabetesberater, genau dieselbe Oberfläche. Und wenn Menschen mit Diabetes sich eine App runterladen, dann fragen sie nicht unbedingt ihren Arzt um Erlaubnis, sondern machen das einfach. Das heißt, es hat sich in den letzten Jahren schon gezeigt, dass Menschen mit Diabetes einfach autonomer werden, dass sie Dinge selbst in die Hand nehmen können. Und die modernen Technologien, die geben ihnen dafür die Chance.
Ich denke, wir dürfen sehr gespannt sein über den Fortgang des DT-Reports, vor allem die Version 2026, also was ihr da die letzten Jahre aufgebaut habt und an Transparenz geschaffen habt, das ist wirklich einmalig. Man merkt ja selbst, wie rasant das ist. Manchmal seid ihr vielleicht so ein bisschen selbst von dem überrascht, was ihr da zutage bringt. Herzlichen Dank auch heute euch beiden für das freundliche, angenehme und vor allem informative Gespräch.
Danke, Günther.
Wir danken dir.
Das war erneut ein spannender Deep Dive in die Lebenswelt der Menschen mit Diabetes. Vielen Dank, dass ihr beiden die Ergebnisse des DT-Reports 2025 mit uns teilt. In weiteren Folgen von O-Ton Diabetologie Tech Update bleiben wir natürlich an den Trends und Entwicklungen in der Versorgung dran. Ein großes Dankeschön geht heute wie immer auch an das Redaktionsteam der Metrix Deutschland, meine Kolleginnen Nicole Finkenauer, Anna Romalis, Christian Duda, Jochen Schlabing und das Digitalteam. Herzlichen Dank, sagt bis zur nächsten Folge Günter Nuber.
Ein Produkt der Metrix Group. We care for Media Solutions.